Auf dem Zettel steht das apostolische Glaubensbekenntnis. Es gibt nämlich in der Kirche zweierlei Glaubensbekenntnisse. Das apostolische und das sehr viel ausführlichere Glaubensbekenntnis, das auf dem Konzil von Nicäa verfasst worden ist, was in der Kirche zu Hochfesten oder bestimmten Anlässen verwendet wird. Ansonsten wird im Gottesdienst das Apostolische verwendet. Das andere ist lediglich sehr viel ausführlicher und hat noch mehr theologische Formulierungen drin. Aber da wollen wir jetzt ja gar nicht so sehr uns dran festhalten. Und ich würde jetzt einfach mal Zeile für Zeile mit Ihnen durchgehen und Sie fragen, ist das Ihr Glaube? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, warum schon? Also wir können uns da so einfach mal durchhangeln von einem Satz zum anderen. Ich glaube an Gott, das ist, denke ich, etwas, was alle gläubigen Menschen, egal welche Religion, gemeinsam haben. Sie glauben an einen Gott. Bis dahin denke ich, mit Ausnahme von den Buddhisten, die ja nur an das Prinzip des Buddhas glauben, aber der Buddhismus ist ja keine Religion, die den Glauben an einen Gott irgendwie zusammenfasst, sondern da funktioniert es nochmal anders. Also, aber alle anderen Religionen glauben an irgendeinen Gott, das heißt an den Gott, den sie zu kennen glauben.
Also die monotheistischen Religionen. Die anderen glauben ja an mehrere.
Ja gut, da kann man dann Plural nehmen und so, also Hinduismus, da weiß man nicht genau, wie viele Götter das es da gibt. Und, aber grundsätzlich erstmal, dass es etwas geben muss, was den Horizont des menschlichen Wissens und Verstehens übersteigt, was wir Gott nennen. Aber durch Jesus ist dieser Gott uns geoffenbart worden als ein Vater. So, und damit geht schon los, was Sie vorhin sagten, der Vater ist doch ein Bild, denn Gott ist Geist, der ist nicht Vater irgendwie, oder schon gar nicht Mann. Also, da wird es schon mal brenzlig in der ganzen Geschichte. Aber für Jesus war es in seiner Verkündigung, in seiner Terminologie und mit den Leuten, mit denen er zu tun hatte, plausibel von Vater zu sprechen, weil damals in dieser patriarchalen Gesellschaft Vaterfiguren die alles Bestimmenden waren. Und von daher ist der Gott, den Jesus als Vater, also als Ursprung, als der, der alles anstößt, der alles in Händen hält, der eben der allmächtig ist, so wurde von Jesus uns geoffenbart, so ist unser Gott. Und er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Was meinen Sie, warum dieser Satz steht? Hat Gott die Erde erschaffen? Oder haben...
Hat der Mensch Gott erschaffen?
Das ist nochmal die zweite philosophische Frage. Aber wenn Sie rausschauen zum Fenster, hat Gott jedes Blümchen da draußen und jeden Baum erschaffen?
Ich hätte jetzt gerne Stephen Hawking hier.
Ja, genau.
Ja, hat er.
Hat er.
Ja, und wie, ist der Schöpfergott. Mhm. Und gleichzeitig, am Anfang war das Wort der Logos, also er ist von Anfang bis heute da und gleichzeitig der Schöpfergott. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr wer, ich wünschte, ich käme jetzt drauf, aber in anderen orientalen Regionen wird das unterschieden. Da gibt es noch Hierarchien, da gibt es den Allmächtigen. Der Schöpfergott ist quasi sein Assistent und hat eben die Aufgabe, die Schöpfung zu gestalten. Ja. So, und in diesem Fall ist er eben beides.
Ja. Ich hatte neulich die Gruppe unserer Erstkommunionkinder. Und da ging es auch darum, plötzlich sagt eine, der liebe Gott hat ja die Erde gar nicht erschaffen, die hat sich ja entwickelt. Urknall kam plötzlich. Ne? Und was antwortet man darauf?
Naja, wer hat denn den Urknall?
Genau, ich habe dann gesagt, fantastisch, dass du das schon weißt. Gott hat es bei der Schöpfung richtig knallen lassen. Also er hat den Anstoß gegeben und dieser Anstoß des Urknalls hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die alles andere hervorgebracht hat, was wir heute kennen. Aber das, was dieser Urknall hervorgebracht hat, das hat Gott schon gewusst.
Die Entwicklung der Urknalltheorie stammt von einem Jesuiten.
Ja? Hm. Ist aber immer noch umstritten. Es ist ein Modell, klar, ein Erklärungsversuch. Ja,
und gut, also deswegen wahrscheinlich kompatibel. Ja.
Also jedenfalls, ich konnte den Kindern sozusagen glaubwürdig versichern, am Schöpfer von Himmel und Erde hat sich nichts geändert. Seine Arbeitsweise ist für uns äußerst interessant, eben, dass es hat knallen lassen und dann hat sich alles entwickelt.
In 7 Tagen.
So, die Frage stellt sich natürlich jetzt, in 7 Tagen oder nicht, und dadurch, dass es in der Bibel 2 Schöpfungsberichte gibt, 2 unterschiedliche, und nicht alle beiden die 7 Tage verwenden, ist klar, diese 7 Tage Schöpfungsbericht ist auch ein Erklärungsversuch, weil die Menschen damit gut umgehen konnten, dass nicht alles auf einmal war, sondern dass es sich so hat entwickeln müssen irgendwie und am Ende war der Mensch. Ne? Also so als Krönung der Schöpfung, als vollendete Schöpfung ist der Mensch aufgetaucht.
Ich möchte noch mal eins hier zu diesem Satz, den Schöpfer des Himmels und der Erde beitragen. Und zwar, sehe ich das genauso, fast genauso, aber ich habe immer noch so ein Problem, hat er alles allein geschaffen? Oder ist er nur, vielleicht nicht nur, sondern ein Großteil und da sind noch andere Sachen, die damit eine Rolle gespielt haben.
Zum Beispiel?
Naja, die Frage, wie man den Urknall definiert. Also ich bin jetzt naturwissenschaftlich nicht so weitgehend, habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber dass ich damit immer noch, sage ich mal, ein kleines Problem habe, ist es wirklich alles. Ja, was hat er es allein erschaffen? Das ist das, was mich umtreibt. Mhm. Ich sage, er ist sicherlich, ich sage es ja mal mit meinen Worten, die tragende Säule, ja, aber alles alleine, da sind doch noch andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben.
Ja, das ist die Frage. Was können das für Faktoren sein?
Das sind naturwissenschaftliche, physikalische Faktoren.
Die er ja vielleicht auch erschaffen haben könnte.
Ja, man kann es immer weiter zurückdrehen, klar, sicher. Aber dann...
Und einer muss sich ja auch diese großen Zusammenhänge erdacht.
Also irgendjemand muss aber mächtig gewesen sein, um die Atome so zusammenzupressen, damit die dann...
Das ist die Frage, muss es jemand gewesen sein? Also einer, der Allmächtige. Kann man mit Ja beantworten, klar, aber irgendwie.
Aber an der
Ich will jetzt hier nicht Zweifel gegen jetzt.
Nee, das
sind vollkommen so meine alle Fragen, die mich doch schon seit klein eigentlich bewegen. Und jetzt, wo ich in der Situation bin, dass ich mich damit intensiver beschäftige, kommt es wieder so hoch. So
ja. Bisschen, alle Fragen sind zugelassen.
Was ich an dem Wort Allmächtiger mag, ist nämlich genau,
ja.
Dass er auch die Macht hat, das All. Oder alles eben.
Ich kann ihm jetzt auch erklären, weil ich mit dem Allein angefangen habe. Aus All, das ist vielleicht ein bisschen zu kreativ, aber es steckt ja auch vielleicht durch die Alleinige, das Alleinige drin.
Ja, also mit diesem Wort allmächtig soll ausgedrückt werden, es gibt niemand über ihm und auch nicht jemand neben ihm, sondern er ist sozusagen die Spitze der Pyramide und von ihm ist alles ausgegangen. Also deswegen eben dieses Bild vom Vater, weil das plausibel ist, der Anstoß kommt von ihm. Jetzt natürlich, ob jetzt naturwissenschaftlich oder philosophisch, vieles ist im Bereich des Glaubens und nicht des mathematischen Wissens. Also wir können auch den Begriff von Allmächtigkeit heutzutage, da tun wir uns schwer, weil wir eben gleichzeitig sagen, ja, warum schafft Gott das Böse nicht ab? Ist doch allmächtig, könnte doch machen. Ging es uns allen gut.
Ich sage mir immer, er hat es mitgeschaffen. Mit dem anderen auch.
Ja. Ja, aber das führt die Frage weiter. Wusste er nicht, dass das so schlecht ist, dass der Mensch dann so viel leiden muss, wenn so viel Böses in der Welt ist? Hätte er das nicht clean von allen?
Er hat nicht gewusst, wie böse der Mensch sein kann.
Na, dann ist er nicht allmächtig und auch nicht allwissend. Also da kommen wir jetzt auf ganz dünnes philosophisches Eis, da können wir bis nächste Woche diskutieren. Ja. Also nur um zu sagen, in diesem Glaubensbekenntnis sind einfach ein paar Grundpfeiler, an denen kann man rütteln und schütteln, wie man möchte, aber es ist erstmal etwas, eine Formel, um das in Worte zu fassen, woran wir glauben, und jedes Wort hat massig Gesprächsstoff und massig, also allein über das Glaubensbekenntnis sind da meterweise Bücher geschrieben worden. Also, wenn wir das, deswegen wundert es mich immer, wenn wir das so locker flockig am Sonntag da in der Messe runterbeten, dass da alle immer so einverstanden sind. Also man kann über jeden Punkt stundenlang diskutieren. Aber auch die Diskussion bringt nichts. Man muss einfach mal sagen, okay, ich glaube das so und irgendwann werde ich es auch kapieren, warum es so ist. Also spätestens, wenn wir Gott sehen und sagen, ah, du warst es also, dann haben wir es kapiert.
So. Also ich habe heute so über die Schöpfung nachgedacht. Ich lese jetzt im Moment gerade das Buch Die Farbe Lila. Mhm. Und ich finde den Film auch ganz toll. Und dann haben wir dann das Buch gesehen am Tierheim bei diesem Buchladen. Und da geht es ja auch so darum, so in den Gesprächen, gibt es denn Gott? Und warum, weiß nicht, hat Gott jetzt dieser einen Frau diesen missbrauchenden Stiefvater zugemutet und die Kinder sind weg und. Und hat dann die Freundin gesagt, naja, aber wenn du jetzt an einem Feld vorbeiläufst mit lilanen Blumen, das kann doch nur von Gott geschaffen sein. Das ist doch so schön und Gott will nicht bewundert werden, aber er will auch, dass man das sieht und dass man das genießt und dass man sich daran freut. Und dann war dann so dieses Gespräch, naja, was ist Gott denn eitel? Und dann sagt sie, nee, aber er will geliebt werden und wie wir auch alle geliebt werden wollen, so will auch alles andere geliebt werden. Und das fand ich ganz schön. Und da habe ich echt lange darüber nachgegrübelt und habe gesagt, naja, im Endeffekt ist es ja so. Auch. Alles will irgendwie geliebt werden. Mhm. Und man selbst soll Gott ja auch lieben. Und alles, was er geschaffen hat. Also ist es eigentlich alles total schlüssig und irgendwie so ein geschlossener Kreis.
Ja, richtig.
Aber die ganze Gut- und Böse-Diskussion würde ja auch keinen Sinn machen, wenn wir nicht frei entscheiden könnten.
Und so ist es, genau.
Damit auch zum Bösen.
Genau. Das ist der Exit. Also, das ist der Schlüssel zu der Frage, warum gibt es das Böse, weil es die Freiheit gibt. Ne? Sonst gäbe es ja nicht die Freiheit.
Meine Frage wäre dann zu dem Bösen. Mhm. Weil für mich war das jetzt, also so für mein Verständnis war das jetzt immer so, dass der Teufel das Böse ist. Mhm. Und die Versuchung in uns allen und man sich ja sozusagen für eine Seite entscheidet, für die Liebe und das Gute, für Gott oder für den Teufel, der halt auch an jeder Ecke mit seiner Versuchung lockt. Und dass Gott das halt nicht unterbinden kann, ist ja, weil der Teufel ja sozusagen im Krieg mit Gott ist. Mhm. So habe ich das halt immer verstanden.
Richtig.
Gibt es da nicht auch ein Zitat aus der Bibel, irgendwas, weiß nicht, wir sind irgendwie von dunklen Mächten umgeben und irgendwie es liegt in unserer Entscheidung, wem zu folgen wir uns entscheiden oder irgendwie sowas? Mhm. Ja, ne? Mhm.
Soll ich auch mal irgendwie. Also grundsätzlich lässt uns Gott die Entscheidung ganz frei, weil Liebe ohne Freiheit nicht möglich ist. Und wenn er der Gott der Liebe ist, dann muss er auch die Freiheit schaffen. Sonst wäre er nicht Liebe, sonst wäre er der zwanghafte Gott, der uns zwingt, ihn zu lieben. Also, geht ja auch nicht. Also von daher ist die Frage der Freiheit eng gekoppelt an die Frage der Liebe und umgekehrt. Und der Mensch kann sich, das hat ja schon im Alten Testament gab es so ein eine Situation, wo dem Volk Israel die Wahl gelassen worden ist, Tod oder Leben, wählt das Leben. Also ihr habt die Wahl zwischen Tod und Leben. Das heißt, wenn wir das Leben der Liebe wählen, dann haben wir Leben, und wenn wir das Leben nach den bösen Prinzipien, dann haben wir eben ziemlich bald den Tod von allem übrigen. Es geht los mit dem Beziehungstod und geht weiter über alles ist tot. Ne? Schöpfer des Himmels und der Erde, also es gibt nicht nur das, was wir sehen hier auf der Erde, was er geschaffen hat, sondern Himmel ist ja alles, was weit weg, was nicht mehr sichtbar, was nicht mehr fassbar ist, was um uns herum ist, unendlich groß und weit. Das ist alles Werk dieses Schöpfers. Im großen Glaubensbekenntnis wird es dann nochmal präzisiert. Er ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wobei dieses sichtbar und unsichtbar auch noch verstanden wird, dass die Welt der Geister, der Geistkräfte, der Engel, der Mächte vom ganzen All einfach. Ne? So, und jetzt zurück zu der Eingangsfrage von Frau Wenzel, die gefragt hat, ja, ist dieses Bild überhaupt zulässig, dass Gott Vater ist? Denn er ist der Geist, sagt er im Johannesbrief. Gott ist Geist, er ist nicht Vater mit Bart und langen grauen Haaren oder so. Ne? Aber wir wissen eben auch, zu Zeiten, wo die Leute nicht lesen und schreiben konnten, hat man die Kirchen ausgemalt, damit die Leute anhand von Bildern verstehen, was passiert hier eigentlich, woran glauben wir, was muss man sich vorstellen oder so. Also um eine Idee von Gott zu geben, wurden also Kirchen ausgemalt in allen möglichen Motiven und Farben, und das hat dazu geführt, dass unser Glaube schon, ich würde mal sagen, bildlastig geworden ist. Deswegen gab es dann auch diesen Bildersturm im Zusammenhang mit Reformation und 30-jährigen Krieg und so weiter, wo man dann aus den Kirchen alle Bilder rausgeschmissen hat. Weil es dieses Bilderverbot gibt, und streng nach Bibel muss man also dann beseitigen. Aber damit hat man auch Anschauungslehrmaterial für Analphabeten beseitigt, und ob das dann so gut war, also von daher. Was damit gemeint ist, sich kein Bild zu machen, ist, weil im damaligen Kulturkreis, wo die Israeliten gelebt haben, da sind die ganzen Religionen ringsherum, die Götter, von denen hat man alle ein Bild gemacht. Man hat sie geschnitzt oder in Stein gehauen oder so. Genau. Das waren die Götzen. Und dann, die konnte man fassen, mitnehmen und sagen, so, jetzt muss mein Gott diese oder jenes machen. Und genau das ist im Zusammenhang mit dem Gott Yahweh nicht erlaubt gewesen, dass man Gott bildlich darstellt, denn selbst sein Name ist nicht Helmut oder Klaus oder so, sondern er ist ganz geheimnisvoll. Ich bin einfach da, ist sein Name. Ne? Also gib mir keinen irgendeinen einengenden Namen, sondern ich bin immer da, überall, mit jedem, in jeder Situation. Und
das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes ja.
Genau, ja. So, und um auszudrücken, dass wir Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott haben können, hat Jesus dieses Bild von Vater gebraucht. Ne? Also er betet zum Vater, er hat uns das Vaterunser gegeben. Der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen und alles sowas, um deutlich zu machen, Gott ist nicht fern, er ist nicht so theoretisch spekulativ irgendwie, sondern er ist menschlich erfahrbar. Also er ist ein Beziehungsgott, um es deutlicher zu sagen. So, und dann kommt der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses, Und wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
Da habe ich schon die... Dieses und bedeutet, also ich glaube an Gott und Jesus Christus, das bedeutet, das ist gleichwertig. Das ist nicht irgendwie eine Aufzählung, sondern das ist, das ist in seiner, Gewichtung sozusagen, ist Jesus Christus genau so groß und wichtig wie Gott selbst in unserem Glaubensbekenntnis.
Also, Sie müssen sich vorstellen, ich glaube an Gott, ist die Überschrift, ja. Und dann an den Vater und an den Sohn und den Heiligen Geist. Ne? Also da kommt jetzt schon dieses trinitarische Prinzip raus, und da ist das Christentum die einzige Religion, die so eine komplizierte Gottesvorstellung hat, so eine Theologie. Es ist ein Gott, aber drei Personen, aber das sind doch, Gott ist doch Geist, kann doch keine Person sein, oder muss man sich das vorstellen, kann man sich das überhaupt vorstellen? Alle diese Gedankenkrücken kommen da plötzlich ins Spiel.
Ich finde, sogar sind ja eigentlich fast vier, wenn man jetzt noch Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber wir sind ja Sohn gleichgesetzt mit unserem Herrn. Mhm. Also Herr und Sohn als eins,
ja.
Zu Vater und Heiligen Geist.
Ja, also das ist jetzt eine sehr gute Frage, warum der eingeborene Sohn unser Herr ist. Auch schwierig. Okay, Jesus ist Mann, das ist schon mal eine, da stimmt es mal, dass man nicht sagt, wir glauben an den Vater, unseren Herrn, sondern wenn man zu unseren Herrn geht, dann ist es immer Jesus damit gemeint. Aber in dieser, weil es ein Gott mit drei Persönlichkeitsmerkmalen. Also ich erkläre das immer wie ein Kürbis. Wenn Sie einen Kürbis nehmen, Halloween lässt grüßen, den macht man hohl, dann wird das Innere raus. Und dann schnitzt man da in die Schale ein Gesicht rein oder so. Ne? Dann kann man das Ganze ein bisschen drehen und ein anderes Gesicht reinschneiden. Und dann kann man es nochmal drehen und das dritte Gesicht reinschneiden. Und dann stellt man eine Kerze rein, dann ist das das eine Licht, was durch drei Gesichter herausstrahlt. Ne? Also ein Versuch, das zu erklären, warum es dieser eine Gott, aber trotzdem in drei Zugangsweisen. Wir können den Zugang zu Gott haben, wenn wir uns vorstellen, er ist unser Vater, er sorgt für uns, er liebt uns, er hat alles gemacht, er hat einen geheimnisvollen Plan mit uns und der ganzen Schöpfung, und er hat ein Gegenüber, einen Gesprächspartner sozusagen, Jesus, der sagt, das ist mein Vater, ich habe alles von ihm gesehen und erzähle euch das, ne? Und der ist Mensch geworden. Sie haben eine Frage.
Ja. Naja, im Internet gibt es ja manchmal immer so Videos, so Muslime, die geben halt immer so stichelnde Fragen, weil jeder ist ja so der Meinung, dass sein Glaube der richtige ist. Und die haben halt auch einen Christen so eine stichelnde Frage gestellt, warum wir denn an Jesus beten, also zu Jesus beten. Mhm. Warum wir den Sohn, zum Sohn Gottes beten, warum nicht gleich zu Gott, wie im Islam, die beten gleich zu Allah, warum wir erst an Jesus beten und nicht an Gott. Und also habe ich auch echt lange drüber nachgedacht, also schon ewig lange her, dass ich das Video gesehen habe, weil der Christ, der hatte dann, konnte nichts dazu sagen, weiß ich nicht, aber wenn Sie das jetzt auch so erklären mit den mit den drei Gesichtern, vier Gesichtern. Ja. Und Jesus hat sich ja für uns geopfert. Aber ja, warum, also warum beten wir jetzt so, also ja, warum beten wir nicht gleich dann zu Gott, wenn er das Ober, der Ober, also warum, also
die Antwort ist ganz einfach. Jesus ist Gott.
Ja.
Also von daher, wir beten zu niemandem anderen als zu dem einen Gott, aber er hat für uns drei Zugangsweisen. Er hat drei Charakteristiken, die irgendwie zusammengehören und die miteinander in Beziehung stehen. Und, ja. Und weil Gott Liebe ist, kann es nicht nur einer sein. Wen soll er denn lieben, wenn er Liebe ist? Also der ihm gleich sozusagen ebenbürtig wäre. Also im Islam ist Gott eben nicht die Liebe. Der kann vielleicht mal ganz lieb sein, aber so deutlich kommt es da nicht raus. Ne? Also von daher tun die sich natürlich schwer mit unserem Verständnis. Auch die Juden tun sich schwer. Ne? Die sagen, ja gut, Jesus ist ein guter Rabbi gewesen damals, ein Prophet meinetwegen noch, wenn man großzügig ist. Aber es gibt nur den einen, der in der Bibel steht, im Alten Testament. Und da steht nur einer. Also von daher haben es wir Katholiken wirklich schwer, oder überhaupt die Christen schwer, diese Dreifaltigkeit des einen Gottes plausibel zu machen, weil es eben einfach menschlich gesprochen nicht möglich ist. Also, denn wenn drei Menschen zusammenkommen, dann muss einer der Chef sein. Sonst funktioniert es nicht. Ne? Sonst gibt es Krieg, zwei gegen einen oder einer gegen zwei oder so irgendwie. Ne? Und aber bei Gott ist es nicht so, sondern da ist die Dynamik der Liebe, die es kommt ja auch in der Messe nach dem Hochgebet, also nach der Wandlung, kommt dieses durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Das ist sozusagen das Kernstück unseres Glaubens der Dreifaltigkeit. Also dieses durch ihn und mit ihm, und die Theologen haben da noch einen eigenen Fachbegriff geprägt, die Perichorese, also die leben füreinander und ineinander und miteinander und auseinander und wieder neu und so.
Das ist die Dreifaltigkeit.
Genau.
Das hat aber nichts mit dem, also, oder ist das Trinitätsverständnis beinhaltet sozusagen den Zugang und die Erklärung eben, dass genau. Es dieses Dreifaltigkeitsprinzip ja. gibt und das sind die drei Prinzipien,
da ist was an Lebendiges,
Gott, an dem genau. ich Gott ausmachen kann, also an dem Prinzip ja. Vater, Sohn und dem Heiligen Geist.
Genau. Gott muss ja was gedacht haben, als er Mensch geworden ist, und möglicherweise, dass die Menschen nur einen der ihren überhaupt verstehen können, dass nur einer der ihren überhaupt kommunizieren kann, was die frohe Botschaft ist, ja, und da steckt ja die Erklärung drin. Das heißt, diesen Allah, der hat dann Propheten, die Nummer 1 ist Mohammed, die Nummer 2 ist Jesus, ja, schon gleich der Top-Prophet hinter Mohammed. Die haben dann quasi Gottes Wort den Menschen nahegebracht. Also auch bei den Muslimen ist Jesus derjenige, der Gottes Wort erklärt. Und bei den Christen ist es eben selber Gottes Wort. Ne? Er hat das vorgelebt, er hat das erklärt, er war da, er war erfahrbar. Und deswegen haben wir es eigentlich leichter als die Muslime. Wir können uns Gott eher vorstellen. Also ich zumindest.
Die Muslime behaupten das Gegenteil. Sie können sich den Allah besser vorstellen als unseren trinitarischen, unseren dreifaltigen.
Ja, aber wer erklärt ihm den? Nummer 1 ist Mohammed, erklärt ihm den. Ja. Und Nummer 2 ist Jesus, der erklärt ihm den.
Die erklären unterschiedlich.
Erst Jesus und dann
ist Mohammed.
Und der war sozusagen...
Ja, und der erste in Gabriel hat, wenn Mohammed dann in der Höhle erklärt, wie das alles verschatten geht. Und davor war natürlich Jesus da. Also insofern, mir wäre das um drei Ecken. Ja? Ja. Der direkte Zugang ist, dass Gott Mensch wird und damit für die Menschen ein Vorbild ist, ein Passepartout, wie auch immer, wie man sich verhalten soll. Er kann es erklären, er kann es vorleben. Ja. Ja? Man kann es nachvollziehen. Ja?
Genau.
Der könnte hier am Tisch sitzen. Ja?
Genau.
So, und dann verhält er sich eben so, wie sich Gott verhalten würde, ja? Wie sich der ultimative Mensch verhalten müsste. Und dann weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Also sehr verkürzt und bitter.
Und das funktioniert nicht, wenn Gott nur Geist ist. Wenn Geist, ja.
Das kriegen wir ja nicht so mit.
Geht nicht so konkret rüber. Ne? Sein eingeborener Sohn. Gut, Jesus war Mann, deswegen eingeborener Sohn. Empfange durch den Heiligen. Unseren Herrn, genau.
Aber Das ist, also Herr heißt jetzt wieder, das ist eine, wie du sagen willst, also eine, der hat uns vorgelebt, wie man sein sollte, und deswegen ist er.
Er ist der Boss, ja. Also für uns leicht zu erfassen, ja. Was der sagt, muss er tun. Ja. Und der kommt ja auch, um zu richten, die Leben und den Toten. Okay. Der ist das, der Gleiche. Okay, Entschuldigung.
Und dann geht es weiter, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. So, und da sind wir wieder bei dem Problem, was Sie angesprochen haben, mit dieser Jungfrauengeburt. Und ich sage den Leuten immer wieder, dieser Satz aus dem Glaubensbekenntnis ist eine theologische Formulierung und nicht eine biologische Erkenntnis. Also, was bedeutet theologisch dieser Satz? Nämlich, Jesus ist nicht geboren worden, weil irgendwann ein Mann Lust auf eine Frau hatte oder umgekehrt, sondern er ist in die Welt gekommen, weil Gott es wollte. Und zwar aus eigenem Ratschluss, aufgrund eines Heilsprojektes für die Menschen, musste Gott Mensch werden, um sie sozusagen ganz konkret die Liebe Gottes erfahren lassen zu können. So. Warum das immer wieder nur festgenagelt wird auf das biologische Verständnis dieses Satzes, ist einfach viel zu kurz gegriffen. In der Kirche wurde es vielleicht auch lange Zeit so einfach verstanden, dieser Satz. Aber es einer meiner Theologie Lehrer, der hat mal gesagt, es hätte nichts an der Größe Jesu und auch nichts an der Größe Mariens geändert, wenn Jesus auf natürliche Weise geboren worden wäre. Also von daher ist die Frage, sich mit diesem Jungfrauengeburt im biologischen Verständnis auseinanderzusetzen, ist abwegig, weil es einfach nichts an dem Heilsprojekt Gottes mit dem Menschen ändert und Gott nicht so oder so machen kann. Er ist ja allmächtig, also er kann auch auf natürliche Weise geboren werden, wenn das so vorgesehen ist. Also von daher führt der Gedankengang, das unter biologischen Gesichtspunkten zu sehen, führt an der eigentlichen theologischen Aussage vorbei, nämlich, Jesus ist in die Welt gekommen, weil Gott es wollte. Und dann hat es menschlich so seinen Weg genommen. Und dann hat man auch noch andere Erklärungen, aber die lassen wir jetzt mal alle ein bisschen weg.
Also, ich habe gelesen, gehört im Radio, meinem Lieblingssender, also es gab tatsächlich viele Jungfrauen geboren in der Götterwelt ums Mittelmeer.
Genau.
Und das war in allen Religionen, die das benutzt haben, immer nur die Metapher für göttliche Geburt.
Genau.
Punkt aus Ende. Das heißt, kein Mensch damals hat sich vorgestellt, dass jemand auf die Welt kommt, wo es biologische Jungfrauengeburten gibt. Aber kein Mensch hat sich das damals vorgestellt. Für die war klar in dem Moment, aha, Jungfrauen geboren, das ist, muss ein Gott sein. Ja. Das war für die alle völlig klar.
Ja.
Für die Ägypter zum Beispiel.
Richtig, genau, ganz genau. Da war ja jeder Pharao ein Sohn Gottes und der ist dann von der Jungfrau geboren worden.
Genau, dieser menschliche Sohn.
Das war Standard.
Genau, diese Sohn Gottes Geschichte kam immer über die Mutterlinie, das heißt, das war die Göttin. Und das Göttliche kam von der Vaterlinie. Das heißt, jeder Pharao war zur Hälfte Gott und bei Jesus ist das eben anders. Er ist eins mit Gott. Also mehr als so ein Pharao. Aber das kam, deswegen musste die Mutter, wenn die jungfräulich war, war das eben noch mehr der Beweis dafür, dass er göttlich war. Göttlicher als zur damaligen Zeit eben der Pharao es jemals hätte sein können. Aber das ist meine Erklärung. Bitte, muss mich mal bremsen.
Ist Ihre Frage?
Absolut, ich habe das auch überhaupt nicht im biologischen Sinne gemeint. Das war mir schon eigentlich relativ früh klar, dass das eine theologische Formulierung war. Mir fehlte nur genau dieser Ausdruck, den ich nämlich sehr gerne nutzen würde, wenn mich mal wieder jemand darauf anspricht und sagt, Quatsch, so was die Christen da glauben, die Jungfrau und so, geht ja gar nicht. Das ist immer so das Erste und so das Profanste, worüber sich Menschen dann so blockieren. Aber das, was eigentlich natürlich als Bild gemeint ist, es ist eben auch Empfangung durch den Heiligen Geist, und durch eine Jungfrau geboren. Das ist klar, dass das, er musste ja irgendwie auf die Welt kommen. Es geht ja nicht anders als durch Körper in Körper und dann ist er da. So.
Ich habe in dem Zusammenhang mal vor Wochen, Monaten gehört, irgendwie auch im Radio, ich weiß nicht, wo das führt, vielleicht ein bisschen weit weg ist, aber dass Maria noch mehr Kinder bekommen haben soll. Dass also Jesus, wenn man es jetzt mal so an den Wortlaut ausrichtet, auch noch Geschwister gehabt haben soll, dass es da so eine Theorien gibt.
Also
biologisch.
Ja, ich sage es mal einfach so, biologisch und theologisch.
Da gibt es verschiedene Erklärungsversuche in der.
Also das habe ich mir nicht ausgedacht.
Es steht ja auch in den Evangelien, dass Maria und seine Brüder ihn rausholen wollten aus dem Haus, wo er drin war, weil sie sagen, der ist ja verrückt geworden da drin. Ne? Also heim und so. Ne? Also da gibt es tatsächlich diese Formulierung, dass Jesus Brüder hatte, die ihn heimholen wollten wieder. Ne? So, und an dieser Formulierung stellt sich jetzt die Frage, wie ist dieses Wort mit diesen Brüdern Jesu zu verstehen? Und da gibt es verschiedene Theorien oder Erklärungsversuche. Zum einen ein Erklärungsversuch, ja, damals waren Brüder alle, die der gleichen Großfamilie angehören, also auch Cousins und alles sowas, denn die haben alle irgendwo die gleichen Opa, Oma gehabt und deswegen waren die alle irgendwie Geschwister und Brüder. Also könnte es sein, dass die, die Jesus da nach Hause zerren wollten, dass das Cousins waren. Ein Erklärungsversuch. Ein anderer Erklärungsversuch, der gemacht worden ist, der in den apokryphen Schriften steht, nämlich, also apokryphe Schriften sind die Aufzeichnungen, die nicht als kanonische Evangelien anerkannt sind, sondern irgendwie entstanden sind in der Zeit damals, dass Josef schon mal verheiratet war und Witwe und Maria seine zweite Ehefrau war und die Brüder, um die es da geht im Evangelium, die ihn nach Hause holen wollten, das waren die aus der ersten Ehe des Josef. Ne? Also auch diesen Erklärungsversuch gibt es.
Ich habe noch eine andere Idee.
Ja?
Ich finde es ja immer überhaupt so interessant, dass man immer von der Geburt Jesus und dann ist irgendwie ganz lange nichts. Also der ist ja, also man hört ja erst dann wieder so in seinen späteren Wirken, genau, sag ich mal, von ihm. Mhm. Dazwischen scheint ja ein ganzes erwachsenes Leben zu liegen. Mhm. Ich finde, es widerspricht sich ja nicht, dass Jesus oder dass eben empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Frau Maria, Gott in Form von Jesus auf die Welt gekommen ist und Maria ja trotzdem noch danach mit Josef Kinder bekommen haben könnte, noch alle sozusagen.
Ja.
Deswegen ist ja, widerspricht sich ja nicht mit der,
also,
mit Gott.
Da gibt's menschlich gibt es da kein Problem, könnte sein, wissen wir nicht, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, aber theologisch gibt es ein Problem.
Ah, okay.
Nämlich, wenn Gott eine Frau namens Maria auserwählt unter allen Frauen dieser Erde, um den Sohn Gottes zur Erde zu bringen, dann ist es doch vollkommen unter ihrer Würde, wenn sie dann noch Kinder kriegt, die der Erbsünde irgendwie unterstehen. Ne?
Wer sagt das? Also das finde ich jetzt...
Ja, das ist die Schlussfolgerung. Ja, also wenn sie so ein... wenn sie selbst ohne Erbsünde war, dann hätten ja die weiteren Kinder, wie kommen die zur Erbsünde, wenn sie selber nicht hatte? Und, also theologisch dreimal um die Ecke gedacht, geht nicht, kann nicht sein. Und von daher ist theologisch Jesus der einzige Sohn, Mariensohn. Damit sind alle Probleme gelöst.
Jakobus, ja, der Bruder Jesus, war das nicht in direkten Zeit danach, diese Juden-Christen-Geschichte und den Gemeinden, da gab es einen Streit mit,
genau,
mit
ja,
Paulus und genau. Der Antagonist war der Bruder von Jesus.
Genau, richtig. Ja.
Genau dran.
Und das ist das. zählen dann eben die Exegeten zur Verwandtschaft, die als Brüder oder aus Josefs erster Ehe oder so irgendwie.
Aber wenn Maria also auch theologisch, ich würde es auch nur zu verstehen, noch weitere Kinder gehabt hätte mit Josef, der ja nur theoretisch uralt war, jenseits der Zeugungsfähigkeit, war das vielleicht ein junger, dynamischer, im Saft stehender.
Wissen wir nicht, keine Angaben.
Ja. Wir nehmen nur an, dass der zu alt war. Und haben die halt die Erbsünde vom Vater.
Ja, aber kann eine Jungfrau Maria, die ohne Erbsünde ist, ist es denkbar theologisch, dass die ein erbsündenbelastetes Kind zur Welt bringt?
Ja, mit einem erbsündenbelasteten Vater. Also ich stelle das jetzt nicht so kompliziert.
Was ich mich auch frage, wenn Gott allmächtig ist, wäre es dann nicht egal gewesen, durch welche Frau er auf die Welt kommt?
Grundsätzlich. Das ist
schon eine reine Sache.
Grundsätzlich,
ja.
Also, da können wir uns in endlosen Überlegungen und Theorien verstricken. Am leichtesten tun wir uns, wenn wir an der Lehre der Kirche festhalten, Maria hatte nur einen Sohn und der war Gottes Sohn. Maria war ohne Sünde und auch ihr Sohn ohne Sünde. Alles andere führt zu Schlussfolgerungen, die höchst kompliziert und unerquicklich sind.
Ja. Aber er hatte Geschwister, jawohl.
Ja,
Jakobus war einer davon.
Ich kann damit leben, gut, für mich jetzt, dass ich das nicht bis zum Ende klären kann und will. Auch.
Also ja. Vielleicht gibt es
Erklärungsversuche und damit muss man leben. Also
ja.
Das ist für mich halt keine Belastung.
Genau. Erster Ehe von Josef wäre jetzt auch nicht gekommen.
Ja. Also vielleicht gibt es im Hebräischen dieses Wort Halbbruder nicht.
Mhm. Ja.
Haben wir ja im Deutschen, wo wir dann gleich wissen, okay, der ist nur stammt nicht von gleichen Eltern und so. Also jedenfalls geboren von der Jungfrau Maria, wobei dieses Wort Jungfrau auch genauso gut junge Frau heißen kann im Originaltext. Ne? Also wie aus der jungen Frau dann eine Jungfrau geworden ist, da ist eine theologische Entwicklung dahinter, die zu dieser Schlussfolgerung geführt hat, ne? Die wir jetzt gerade kurz versucht haben zu skizzieren. Dann geht es weiter, gelitten unter Pontius Pilatus.
Warum ist es so wichtig, den hier nochmal namentlich zu erwähnen?
Ja, und zwar aus Gründen der Historizität.
Okay, das habe ich mir gedacht.
Denn den Pontius Pilatus, den gibt es auch aus römischen Quellen und aus anderen Schriften, also der ist unbestritten, dass nicht jemand sagen kann, Moment mal, eure Geschichte von Jesus ist alles erstunken und erlogen, den gab es ja gar nicht und so weiter. Aber mit dieser Formulierung, gelitten unter Pontius Pilatus, ist es sowohl örtlich als auch zeitlich definiert, Jesus hat gelebt und ist gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Warum es so wichtig ist, dass er gestorben ist und begraben worden ist, hat damit zu tun, dass ja sonst die Frage der Auferstehung irgendwie kompliziert wäre. Ne? Also es gab ja durchaus Versuche, das irgendwie zu relativieren. Na, vielleicht war er gar nicht ganz tot, vielleicht war er nur scheintot und hat keine Ahnung. Also die Auferstehung war vielleicht doch nicht echt, sondern er ist wiederbelebt worden sonst irgendwie. Aber das alles soll damit eindeutig definiert sein. Er ist am Kreuz gestorben und ist hinterher begraben worden. Und begraben heißt, damals wurden eben die Leute noch am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag begraben, aus Gründen, weil das klimatisch die Verwesung so schnell eingesetzt hat. Das heißt also, man hat tatsächlich den Tod festgestellt. Das wurde dann nochmal in den Evangelien mit dem Hauptmann, der mit der Lanze in sein Herz gestoßen hat, um wirklich zu bezeugen, er war tot. So, und am dritten Tage auferstanden von den Toten.
Hinabgestiegen.
Hinabgestiegen, das Reich des Todes, genau. Also das musste natürlich jetzt auch noch rein, denn die Frage stellt sich ja, okay, der Sohn Gottes, als Mensch kann er ja sterben, aber Gott kann er nicht sterben. Was hat er in diesen 3 Tagen gemacht? Wo ist dieser Gottessohn da rumgegeistert oder sonst irgendwie? Ne? Und da war natürlich naheliegend, okay, wenn er gestorben ist, dann ist er in das Reich des Todes unter Anführungszeichen. Und man hat es dann verbunden damit, dass ja die Gerechten, die es seit Adam und Eva gegeben hat, uns gegeben haben muss, dass die ja noch irgendwie im Reich des Todes waren, noch nicht erlöst. Die konnten ja noch nicht auferstehen, weil Jesus ja der Erste war, der auferstanden ist. Also haben die auf die Auferstehung gewartet und da ist so die Lehre, die Konstruktion, die Erklärung. Jesus ist ins Reich des Todes, um diesen ganzen Gerechten zu sagen, so, jetzt ist eure Stunde, jetzt könnt ihr mit mir auferstehen.
Gibt es irgendwelche Informationen darüber, was Lazarus in seinen 3-4 Tagen so gemacht hat?
Der hat angefangen zu verwesen, weil es heißt, ja. er riecht schon.
Genau, aber der ist ja auch wieder erweckt worden.
Ja.
Gibt es irgendwie eine theologische Erklärung oder vielleicht apokryphe Schriften, was der denn nun erzählt hat, was er in den 3 Tagen so erlebt hat?
Ist mir jetzt nichts bekannt. Mag sein, dass es da was gibt. Aber
ja, ich habe nie was gefunden.
Aber es ist ja nicht der einzige Tote, der auferweckt worden ist. Es ist der Sohn der Witwe von Nain, den Jesus auferweckt hat. Dann die Tochter des Jairus, die Synagogenvorsteher, die auch auferweckt hat. Also es gibt eine ganze Reihe von toten Erweckungen, die aber dann in ihr Altersleben zurückgekehrt sind. Ne? Aber die Auferstehung Jesu, da ist er nicht in sein Altersleben wieder zurück und hat da wieder angefangen rumzupredigen und zu wandern und da sich mit den Pharisäern zu streiten, sondern er hat sich nur noch mit denen, die an ihn glauben, befasst und ist mit denen in Kontakt getreten, nicht mit allen Menschen.
Okay.
Ja? Also, in abgeschiedenes Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten. Dieser 3. Tag, der bezieht sich auf einen anderen Text im Alten Testament, wo es heißt, am 3. Tag wird Gott uns erlösen oder am 3. Tag wird er uns wieder Leben schenken. Ich habe jetzt nicht parat, an welcher Stelle das steht. Jedenfalls diese 3-Tages-Geschichte, die gab es schon in der Bibel. Und deswegen musste auch für Jesus diese 3 Tage gelten, um deutlich zu machen, Gott hat ihn auferweckt. Also er ist nicht aufgrund eines medizinischen Kunstgriffs da wieder zum Leben gekommen, sondern Gott hat ihn auferweckt.
Ich dachte, wir wissen es aus den Evangelien, dass er am 3. Tag wieder auferstanden ist. Also Sie haben jetzt nochmal die Erklärung dafür gegeben, warum es genau 3 Tage waren und nicht 5 oder...
Das war die Erklärung aus dem Alten Testament.
Ja, ja. Genau, da gab es diese Formulierung schon. Ja. Wobei es da auch in den Evangelien Unschärfen gibt zwischen am 3. Tag und nach 3 Tagen. Das ist ja nicht dasselbe, ne?
Ja.
Der 3. Tag ist ja demnach der Tag, also der 1. Tag ist ja der Tag der Kreuzung.
Der Freitag.
Der 2. Tag der Samstag, also der Tag danach und der 3. Tag dann der Sonntag.
Genau.
Ja. Am 3. Tag auferstanden. Ostersonntag.
Deswegen nochmal zur Klarstellung. Sagt, der 1. Tag zählt nicht mit nach dem 1. Tag.
Aber wenn man sagt,
hier da mal was ist, ja, genau. Das ist hier immer so verstanden.
Ah, ja. Nee, das ist auch das übliche Verständnis, nur es gibt auch andere Texte, was heißt nach 3 Tagen. Und bei nach 3 Tagen liegen also 3 Tage dazwischen, ne? Und nicht der 3. Tag. Aber auch das ist jetzt unbedeutend. Bedeutend ist aufgefahren in den Himmel. Das musste auch rein natürlich ins Glaubensbekenntnis, denn wenn er von den Toten auferstanden ist, wo ist er dann, wenn er nicht hier ist? Ne? Dann muss er ja im Himmel sein. Und das deckt sich auch mit dem, dass er sagte, er geht zum Vater und bereitet Wohnungen für uns und alles sowas. Und sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und mit dieser Rechten wo er sitzt, wird zum Ausdruck gebracht, er ist die rechte Hand sozusagen von Gott und richtet. Und dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. So, und jetzt versuche ich immer wieder den Kindern vor allen Dingen und den Leuten deutlich zu machen, er kommt nicht, um uns abzurichten, sondern um uns aufzurichten.
Sehr, sehr schön. Ich
hört sich aber so ein bisschen an.
Aufgeschrieben, dabei habe ich ein Bild von Henker Strafe und Verdammung zu bauen.
Also, er aus unserer elenden, menschlichen, irdischen Existenz richtet er uns auf im ewigen Leben und lässt uns dort zur Vollkommenheit auferstehen.
Ich dachte immer, dass sonst das Fegefeuer keinen Sinn machen würde. Die Bösen, ne? Und da wird gerichtet und die Guten.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen kindlich, aber.
Das ist eine sehr weite Auslegung mit dem Aufrichten. Ja. Finde ich sehr interessant, habe ich so noch nie gehört. Also für mich war es eigentlich immer so vom Wortlaut her.
Ja.
Man kann ja das so, die Auslegung, ja, ist in der Theologie sicherlich weiter, nicht viel größer möglich als in anderen.
Ist ja auch, im Matthäus-Evangelium so das jüngste Gericht beschrieben, wo die Bösen alle in die Hölle kommen und die Guten alle in den Himmel. Ne? Also da ist dieser Richter, der abrichtet.
Ich denke, es ist beides, ne? Ein bisschen. Ne? Auch richten, ne? Oder?
Klar, ja, ja. Aber
aufrichten ist das Positive.
Ja. Ja. Aber ich persönlich bin immer ein bisschen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die Hölle erschaffen hat. Also wenn er ein Gott der Liebe ist, und Menschen aus Liebe erschafft. Und wenn Gott was erschafft, dann ist es ja erstmal was Vollkommenes. Gott macht da keine Stümpersachen. Ne? Also er produziert da keine Ausschussware, sondern jeder Mensch ist unikat und einzigartig geliebt und für ihn ein ewiger Gedanke, der über unser menschliches Leben hinaus reicht und bei ihm und zu ihm zurückkommen wird. So stelle ich mir den Gott der Liebe vor. So, und deswegen habe ich persönlich ein Problem mit diesem Bild, dass Menschen in die Hölle kommen. Und dass dort, wie eben die Kirchenmaler dann schön farbig ausgestaltet haben, da werden Leute mit Spießen im Feuer und schön traktiert und kommt die Rache Gottes rüber und alles sowas. Ich habe einen anderen Erklärungsversuch mir gemacht, und zwar: alle kommen in den Himmel. Und nicht deswegen, weil es in dem bayerischen Bierlied heißt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, sondern es kommen alle in den Himmel, weil wir alle zu Gott zurückkehren. So, jetzt gibt es eine kleine Feinheit. Nämlich, entscheidend, und auch in der Bibel heißt es ja, alle treten, müssen vor das Angesicht Gottes treten. Und auch die Frevler, also die sich gegen Gott vergangen haben, müssen ihn schauen. So, was ergibt sich daraus für einen Schluss? Nämlich, wir kommen alle in den Himmel und sehen die Schönheit, die Herrlichkeit, die Größe, einen Gott, der alle Vorstellungen überstrahlt. Und stellen fest, wir haben uns unser ganzes irdisches Leben lang gegen diesen Gott entschieden. Und jetzt sehen wir sein liebendes Gesicht. Und wie es halt auch bei Kindern schon so ist, wenn die was verbockt haben, dann können die nicht hingucken. Schau mir in die Augen. Nein, gucken weg, weil sie den liebenden Blick der Eltern nicht ertragen können, die verzeihen wollen und nur darauf warten, bis das Kind sagt, oh ja, habe ich verbockt und Entschuldigung oder so. Ne? Und solange man sich nicht entschuldigt hat, kann man diesen Blick nicht wirklich aushalten. Und so stelle ich mir den Himmel vor, dass eben Leute, die sich ihr Leben lang gegen Gott entschieden haben, vor ihm sind und diesen liebenden Blick nicht aushalten können und vor allem da nicht antworten können drauf. Also Gott hat uns ja als Dialogpartner erschaffen und hier auf Erden soll man auf seine Liebe antworten und umso mehr natürlich auch im Himmel auf diese Liebe, die uns dann in Fülle schenkt. So, und wenn wir nicht bereit waren, unser ganzes Erdenleben lang auf diese Liebe zu antworten und ebenfalls zu lieben, dann schaffen wir es auch im Himmel nicht, sondern haben dieses Nein, bin dagegen. Und das ist die Hölle in uns. Und das ist Höllenqual, weil wir im Himmel kann man nicht mehr ausscheren, da haben wir keine freie Wahl mehr, sondern da müssen alle Gott loben und danken und singen und feiern und alles sowas. Also man muss mitmachen, obwohl man innerlich komplett dagegen ist. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, im Himmel zu sein, als mit allen mitzumachen. So, und das ist die Hölle, das auszuhalten und keine Möglichkeit mehr zu haben, sich in seiner eigenen tiefsten Persönlichkeit zu verändern, so wie man sich auf der Erde immer wieder verändern kann, und Gott zu danken und ihm sein Angesicht zu schauen und seine Liebe zu erwidern. So, und damit fehlt im Himmel niemand, es sind alle da. Nur die einen haben die vollkommene Freude und die anderen haben den vollkommenen Hass. Ewig. Und das ist schlimm. Und dazu verdammt Gott niemand, sondern sagt, das war deine Wahl. Das hast du dir so ein Leben lang ausgedacht, gemeint. Das ist deine Entscheidungsfreiheit zu Lasten anderer. Bist über Leichen gegangen und alles sowas mit diesem harten Herzen.
Also man könnte sagen, so eine Todsünde führt einen nicht in die Hölle, sondern, wie Sie sagten, die Hölle in uns, wenn ich also jetzt neidisch bin und tatsächlich dann mich damit selbst zerstöre und selbst zerfresse, nein, zerfrisst einen selbst und ja. Den, den man beneidet, den kratzt das nicht. Das wäre ja dann genau die Erklärung.
Ich hole mir den Schlüssel. Ja.
Das heißt, die Ägypter, die Griechen hatten immer ihre Hölle, die haben sie auch so definiert. Und die Christen haben die eigentlich relativ spät übernommen. Auch so 300, 400 Jahre nach Christus. Möglicherweise, um der damaligen Zeit dann überhaupt ein verständliches Bild zu geben. Mhm. Die Menschen schlicht gestrickt sind und man muss nicht genau wissen, was ist falsch, gibt es Ärger.
Ja, wahrscheinlich schon vorher, nicht erst 300-400 Jahre danach. Es ist zumindest so in die Evangelien eingeflossen, der Ort, wo Heulen und Zähneknirschen ist.
Ja.
Also ich hatte immer so, also ich habe zwei Sachen sind mir jetzt dazu eingefallen. Ich hatte halt immer so das Bild im Kopf, es gibt den Himmel und da im Gegenzug für die Sünder gibt es die Hölle und da wartet der Teufel schon so mit seinem
Geschwader.
Genau. Und bestraft dann halt die Leute, die halt nicht nach Gottes Plan.
Die Sünder sozusagen.
Genau, gelebt haben. Aber also das dachte ich immer. Also der Teufel lebt in der Hölle und bestraft halt alle, die sich nicht.
Ich weiß nicht, was das ist. Ich frage hier, warum die auf Toilette ist.
Das ist die Hölle in uns, wenn man da steht.
Ihr seid hier jetzt am Sonntag getauft, habe ich das richtig in Erinnerung?
Nee, am 7.
Achso.
Genau.
Ach, also Sonntag ist bei euch, bei dem nee. Beim anderen.
Also eigentlich war es so geplant erst, denn in der St. Hedwigs-Kathedrale.
Ja.
Aber da hätten wir uns jetzt doch extra nochmal irgendwie denn melden müssen. Und das haben wir gesagt.
Eine Woche nach Russland.
Genau. Und da hatten wir gesagt, nee, das ist dann auch irgendwie uns zu groß. Irgendwie wollen wir lieber hier. Ja.
Wir haben dann da über den Ort von Herr Heil.
Und das ist auch privater ist denn.
Toll.
Also kleinerer Kreis.
Ja. Jetzt, genau, wann sind denn die Daten? Wann findet denn das eine oder andere statt? Taufe, Firmung?
Genau. Also, für Sie beide steht das Datum schon fest. Für Frau Wenzel steht das Datum fest. In der Bibel, dass Jesus wiederkommt zu einer Stunde, da wir es nicht vermuten. Das heißt, wir machen unsere Alltagsgeschäfte noch und zack kommt er und erscheint und richtet die Welt. Also die Sache mit den Lebenden und Toten, die schon tot sind, sind ebenso betroffen wie diejenigen, die noch mit dem Leben stehen. Also es ist der Cut, da fällt der Hammer und da kommt das Endgericht. So, mit diesen Formulierungen wird so umschrieben, wer für uns Jesus ist, seine ganze Menschheits- und Erlösungsgeschichte. Und im dritten Teil kommt dann der Glaube an den Heiligen Geist. Der wird hier nicht näher beschrieben. Da geht es dann gleich weiter. Glaube an die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So, das ist jetzt die Kurzform dieses Glaubensbekenntnisses, worauf alle, die zur katholischen Kirche gehören möchten, sich bekennen. Und wie wir es schon gesehen haben, hinter jedem Satz ist eine theologische Bibliothek.
Über den Heiligen Geist würden wir in der nächsten Stunde sprechen, richtig?
Richtig, okay,
das
genau.
Heißt, das muss man jetzt. Ich habe nur noch eine Frage zu der Gemeinschaft der Heiligen. Warum ist es notwendig, nochmal von einer Gemeinschaft zu sprechen und nicht an, also zu sagen, ich glaube an die Heilige Katholische Kirche und an die Heiligen dieser?
Ja. Warum Gemeinschaft? Weil, ich würde es mal ein bisschen umschreiben. Was zeichnet einen guten Christen aus? Nämlich, dass er gemeinschaftsfähig ist. Dass er in der Gemeinde lebt, mit der Gemeinde Gott erfährt und durch die Gemeinde aufgebaut und im Glauben gestärkt wird. Das heißt also, für uns Christen, wir haben kein Single-Dasein. Für uns ist nicht Privatsache, das ist jetzt mein Glaube und der Rest interessiert mich nicht, sondern wir sind als Kirche immer eine Gemeinschaft. Und diese Vorstellung, wenn wir hier auf der Erde eine Gemeinschaft sind, dann kann die ja nicht aufhören. Dass dann sozusagen im Himmel jeder bezieht seine Zelle und hat mit den anderen nichts zu tun, sondern wir sind füreinander weiter ein Geschenk Gottes, wie wir es hier auf der Erde schon waren. Also jeder ist für den anderen sozusagen ein Wort Gottes, weil jeder durch ein Wort Gottes ins Leben kam. Und diese Gemeinschaft der Heiligen, die haben eine wichtige Aufgabe, nämlich die leben für uns. Die tun was für uns da oben. Die sind unsere Fürsprecher, sind unsere Vorbilder, sind diejenigen, die schon mal vorausgegangen sind und uns den Weg gewiesen haben oder den Weg weisen können. Also von daher, Heilige sind immer Leute, die gemeinschaftsfähig sind und in einem Gemeinschaftsbezug leben, auch schon hier auf der Erde. Natürlich gibt es auch Heilige, die waren Einsiedler und die sind nicht in Gemeinschaft und die waren ganz auf sich und dem lieben Gott gestellt, gibt es auch, aber das, der Normalfall ist die Gemeinschaft. Das geht schon los in der Familie und hört auf irgendwann in der Gemeinschaft der Heiligen, weil Gott uns für die Gemeinschaft geschaffen hat. So, und dann kommt der Satz, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Da tun sich die Moslems schwer, denn die wissen nie so richtig genau, wird ihnen jetzt Allah verzeihen oder nicht. Das wissen die bis zum Schluss nicht. Und bei uns ist es etwas einfacher, weil die Sündenvergebung durch das Sakrament der Buße sozusagen zweifelsfrei stattfindet. Wenn man zum Beichten geht, dann sind alle Sünden, die wir da hintragen, auch wirklich vergeben. Gott möchte seine Vergebung uns zusichern durch die Kirche, durch diesen Dienst der Kirche. dass jetzt nochmal kommt, wir glauben an die Auferstehung der Toten, obwohl oben schon steht, er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, alle Toten werden auferstehen. Es kann sich keiner in der Erde verkriechen und sagen, nee, ich nicht, ich habe da mit oben nichts zu tun. Ich mache nicht mit. Sondern alle werden zum Leben erweckt und kommen wieder in ein Leben zurück, das wir noch nicht kennen, aber es wird jedenfalls ewig sein.
Dazu ist mir eingefallen, ich habe hab ein, zwei Bücher gelesen, da ging es um spirituelle Themen und so, und die sind geschrieben von bekennenden Christen auch, die auch sagen, sie glauben an Gott und dass Gott Liebe ist, die aber ganz klare Verfechter von Wiedergeburten sind und auch sagen, na, in der Bibel steht nicht deutlich, steht wohl, wie sie sagen, nicht deutlich drin, dass quasi im Himmel Endstation ist, Anführungszeichen, da das ewige Leben, sondern dass man trotzdem immer wieder geboren wird.
Also das ist etwas, was von der katholischen Theologie her undenkbar ist, denn Wiedergeburt im Sinn der fernöstlichen Religionen bedeutet, ich kriege eine zweite Chance und wenn ich da gut bin, dann habe ich ein besseres Karma und dann geht es so die Stufenleiter nach oben. Das heißt, es gilt da die Selbsterlösung. Wenn ich gut bin, dann bin ich hinterher ein bisschen besser dran. Ne? Und nach christlichem Verständnis gibt es keine Selbsterlösung, denn wenn jemand uns erlöst, dann ist es Gott. Und zwar so, dass wir es nicht verdient haben, sondern es ist einfach Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir in den Himmel kommen. Und deswegen macht diese Wiedergeburt keinen Sinn. Die Frage, die natürlich in dem Zusammenhang auftaucht, ist, weil immer wieder Menschen erzählen, da war ich schon mal. So dieses berühmte Déjà-vu. Also, habe ich schon mal gesehen, es wiederholt sich jetzt, oder die kenne ich, oder irgendwie so. Ich war damals dabei oder so. Und ich erkläre mir das folgendermaßen, und zwar mit dem Schlusssatz des Glaubensbekenntnisses, wir glauben das ewige Leben. Und ewig wird er definiert ohne Anfang und ohne Ende. Das heißt also, wir selbst als Person, als Gottes Geschöpf, uns gab es schon, bevor wir geboren worden sind. Das heißt, man sagt ja auch, jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Das heißt also, Gott fällt nicht irgendwann ein, ach, da fehlt mir noch die Steffi, die setze ich jetzt noch schnell auf die Erde, sonst... sonst wäre Herr Bayer traurig. Also, es ist nicht so, dass Gott plötzlich eine Idee hat, so wie wir Menschen Ideen haben können und dann machen wir was oder erleben was oder so, sondern für Gott ist immer schon alles präsent. Jeder Mensch, der je geboren worden ist und noch geboren werden wird, steht schon in den Gedanken Gottes fest. Seit Ewigkeit, denn Gott wird ja nicht schlauer im Laufe der Zeit, sondern er ist immer schon so vollkommen und unendlich und so. Das heißt also, es muss etwas vielleicht gegeben haben, wo ich als Gedanke Gottes irgendwie vom Himmel aus mal zugucken konnte, in irgendeiner Zeitachse oder Zeitschiene oder so, irgendwie sozusagen mit den Augen Gottes mal schon in die Schöpfung reingeguckt haben. Das wäre denkbar und schlüssig, dass es sowas geben kann oder gegeben hat, weiß ich nicht. Aber dass wir als Menschen mit Haut und Knochen schon mal gelebt hätten und dann eben, was weiß ich, uns daneben benommen und dann...
Aber er vergibt uns doch unsere Sünden. Warum kann es also nicht auch eine Wiedergeburt im christlichen Sinne geben?
Also in den Büchern war das so geschrieben.
Gerade halt so die Idee, warum denn nicht? Also die Erklärung hat mich jetzt nicht überzeugt.
Also in den Büchern war das so beschrieben, dass man quasi, weiß nicht, ganz viele Leben irgendwie führt. In dem einen Leben ist man zum Beispiel irgendwie total reich und es mangelt einem an nichts. In einem Leben ist man irgendwie geplagt von Krankheiten. Wieder in einem anderen Leben lebt man ganz ärmlichen Verhältnissen. Und wenn man quasi einmal alles irgendwie durch hat, dann folgt so das ewige Leben. Dann geht man zu Gott. Und ich dachte so, Also mich hat das total verwirrt einerseits, weil diese Leute halt, diese Autoren auch geschrieben haben, sie sind Christen und die glauben so auch an die Bibel. Und dann dachte ich, ja, aber irgendwie, das passt ja auch nicht so richtig zusammen.
Hm. Aber jeder von uns hat auch schon mal so Bücher gelesen, also zumindest als ich noch jung war, ja, damals, Leipzig, habe ich sowas auch fasziniert, so Wiedergeburtsfantasien, ne? So Dinge, die nach dem Tod passieren und man kommt dann zurück. Also das war alles so ein, so eine ganze mystische, ja, Literatur. Und dann war das für mich aber auch nie ein Widerspruch. Nicht, dass ich jetzt diese Erklärung hatte. Mhm. Die Wiedergeburt kann sein, kann nicht sein, hatte mich jetzt nicht so angesprochen. Diese Erklärung würde mich eher überzeugen, weil warum sollte man immer wiedergeboren werden und muss sich dann wie Baron von Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und nur wenn man sich wirklich ganz präzise verhält, dann wird man im nächsten Leben nicht als Kakerlake wiedergeboren. Ja, das heißt, man ist unter einem Druck, der mit Freiheit nichts zu tun hat, der auch im Grunde keine Liebe zulässt. Ja? Man muss sich perfekt verhalten, korrekt, so wie die alten Juden. Das war immer das Problem, ja? Für mich mit dem Alten Testament und mit der Kritik von Jesus an den Juden, ja? Der Art, wie die Priester dort den Glauben, ja, instrumentalisiert haben. Das war für mich genau das Gleiche. Dann ist Glauben nicht mehr Freiheit. Ich muss mich ja perfekt verhalten. Und da stehe ich unter einer permanenten Beobachtung, und sonst bin ich im nächsten Leben, wer weiß was. Also es hat mich, kann mit für einen anständigen katholischen Jungen nicht der überzeugende Weg sein. Mhm. Ja, diese Berichte können ja egal woher kommen. Es ist ja nicht so, dass jemand wirklich schon mal, ne? Da werden immer so spektakuläre Dinge, dass jemand sich im viktorianischen England und dann hat er tatsächlich diese Straße schon mal gesehen und kann die heute noch wiederfinden. So funktioniert das menschliche Gehirn mit diesen Déjà-vus. Jeder hatte sie schon, manche intensiver. Also das ist meine persönliche. Ja, ja.
Also in dem Verständnis, wie wir Gott als einen Gott der Liebe offenbart bekommen haben, ist es nicht denkbar, dass uns ein Gott der Liebe nochmal die gleiche wieder erleben lässt. Also einmal entscheiden oder einmal die Gnade haben und dann muss es gut sein. Okay, so viel im Schnelldurchlauf Glaubensbekenntnis.